Hallo, liebe Zuhörende und liebe Grüße von Laura aus dem Schnitt. Ich wollte euch vorab noch mal einen kurzen Hinweis dalassen. Beim Talkformat wurde nicht sonderlich viel vorbereitet. Die Aussagen, die halt kamen, sind relativ spontan. Deshalb würde ich euch bitten, da jetzt auch nicht jedes Wort sofort auf die Goldwaage zu legen. Im Nachhinein habe ich mir da so ein paar Stellen noch angehört und dachte mir, oh, das könnte natürlich anders rüberkommen, als ich es gemeint habe. Und deshalb habe ich das ein oder andere, aber auch nicht alles, bei YouTube schriftlich nochmal nacheditiert. Ihr könnt euch also das auf der YouTube-Version nochmal angucken und genau, lasst euch da einfach unterhalten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der ersten Folge vom Talkformat Gute Nacktgeschichten. Oh Mann, ey, dieser Name, ne? Moin und herzlich willkommen zu dem neuen Format vom Sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich habe mir gedacht, lass uns doch mal irgendwie ein Format etablieren, was eher so in die unterhaltende Richtung geht, weil ja auch gerade wegen Corona und dem Lockdown und allem ist es ein bisschen ja, die Kacke am Dampfen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke mal, so ein bisschen Ablenkung könnten uns allen mal ganz gut tun. Und ich meine, ich mecker ja so auch schon sehr viel rum in meinen Podcast-Folgen und mache auf Missstände aufmerksam. Und deshalb dachte ich, lass uns mal ein Format
was Lustiges machen.
Ja, was genau, Lustiges ja. machen. Und ich habe mir heute einen sehr besonderen Gast dazu geholt.
Nur einen? Ich dachte, wir wären zu mehreren. Nein, war ein Spaß.
Ja, nee, die anderen haben leider abgesagt. Das ja. war so ein bisschen sad. Die,
da sollte noch einer sein, hier unten noch einer und da ganz schräg unten auch noch. Ja. Jetzt haben wir nur ein Bild. Naja. Aber gut, liebe Laura, worüber beschwerst du dich denn bei deinen anderen Podcasts? Die Missstände?
Die Missstände, oh Gott, zu wenig Aufklärung, vor allem in der Schule zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Oder Benennung von Geschlechtsteilen, das ist jetzt auch so ein Riesenthema nochmal. Und Unsichtbarkeit von einerseits auch wieder Genitalien oder sexuellen Orientierungen, ja, so in etwa. Da gibt's, also die Bandbreite ist riesig.
Und ja, das Thema ist wirklich ein großes Thema und das ist klar, dass die Menschen da, manche Menschen wollen auch vielleicht gar nicht so oder können nicht so gar nicht so drüber sprechen auch. Das ist ja auch noch so eine Sache, weil das Thema Sexualität wird, glaube ich, in der gesamten 200.000-jährigen Menschheitsgeschichte immer wieder tabuisiert, egal ob wir 2010 haben, 2020 oder keine Ahnung, es ist nie ein normales Thema und das ist so traurig eigentlich. Dabei gehört es ja zu unser aller Leben dazu und die Menschen sollten eigentlich endlich anfangen, damit ein bisschen offener umzugehen. Ich meine, eine Menge tun es schon, aber eine Menge eben auch nicht und das ist wirklich, finde ich, an der Zeit. Aber egal, das ist ja, wahrscheinlich wird sich da in den nächsten 20 Jahren auch nichts tun, so wirklich. Es ist immer wieder, also es bleibt spannend,
was das Thema angeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Und ich denke mal, hiermit tun wir auch so einen Schritt, um das Thema so ein bisschen aus der Schmuddelecke zu holen. Ja. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du meine Einladung auch angenommen hast.
Klar, warum nicht? Ich meine, über solche Themen spreche ich gar nicht so oft, in der Öffentlichkeit zumindest, natürlich mit Freunden und so. Aber deswegen finde ich es ganz interessant. Auch dein Ansatz ist ganz interessant, wie du das Thema angehst. Und du kennst dich ja damit super aus. Ich meine, wenn man so viel Ahnung von diesem Thema hat, ist dann vielleicht der Sex zu analytisch manchmal, dass man da gar nicht mehr so loslassen kann. So eine Frage stelle ich mir immer bei Menschen wie bei dir, wo das ja so ein großes so viel Zeit einnimmt, dieses Thema, ob man dann da vielleicht eine andere Einstellung zu hat, während man es tut, dass es vielleicht komplizierter ist oder von Nachteil während des Aktes, weil man sich so viel damit auseinandersetzt in der Zeit. Das würde mich echt mal interessieren.
Die Frage kann ich gerne beantworten. Ich finde, es macht einiges tatsächlich sogar leichter.
Wirklich?
Ah, okay, zumindest man weiß, worauf es ankommt, so ein bisschen. Mhm. Also ich meine, Wissen ist ja auch irgendwie ein bisschen auch, ja, eigentlich ist Wissen ja schon Macht auch. Also es geht jetzt nicht für mich darum, irgendwie Macht auszuüben, sondern Wissen ist halt hilfreich. Und da ich zum Beispiel weiß, okay, so, das sind quasi die, also so sieht's da unten aus, oder so funktioniert das und das sind so die Möglichkeiten, wie ich zum Beispiel jemanden zum Orgasmus bringen kann. Durch das Wissen kann ich mehr quasi Skills aneignen oder wenn ich weiß, okay, es funktioniert vielleicht so und so, dann ist das schon mal erfüllter. Und noch größerer Aspekt, finde ich, ist halt die Kommunikation. Also was man halt gelernt hat, ist, Communication is key, also quasi der Schlüssel zu allem. Und leider funktioniert es halt nicht so, wie sich das viele vorstellen. Zwei Menschen treffen aufeinander, sind mega heiß und dann und dann kommt eins zum anderen und sie müssen nicht einmal miteinander reden und man weiß schon direkt, oh, das, was ich mache, so das turnt den
funktioniert
Gegenüber
es nicht. So funktioniert
an.
Es nicht. Nee.
Und es wird richtig geil und dann kommen auch beide zum Orgasmus und die Rosenblätter fallen vom Himmel und
Schwachsinn, das ist halt Leben Quatsch. Ist kein Porno. Das ist halt zumindest nicht sofort, wenn sich zwei Leute treffen.
Richtig. Und das ist es halt, genau. Und
ja, interessant, sehr interessant.
Da muss man, und deshalb bin ich da auch so jemand, mittlerweile habe ich so die Einstellung, dass ich sage, ich möchte vorher mich sehr lange austauschen. Das sorgt bei manchen Leuten auch für Irritation, wenn ich das sage, so, bevor ich mit jemandem intim
werde.
Kann
ich mir vorstellen. Es ist dann wie so, es ist so, manche Leute würden das wahrscheinlich empfinden als kühl oder als zu analytisch drangehen oder verkopft und dann auch die Töten der Lust und sowas vielleicht auch, dass man dann nicht mehr so geil sein kann, weil das hat ja auch immer was mit Hirn ausschalten zu tun und dann ist dein Hirn ja eingeschaltet und zwar extrem eingeschaltet und das könnte sich dann schon ein bisschen in die Quere kommen, glaube ich, könnte ich mir vorstellen.
Naja, es kommt halt drauf an, wie du es gestaltest, würde ich sagen. Also wenn man jetzt vorher drüber spricht, bevor irgendwas überhaupt passiert, so weiß ich nicht, wenn man sich irgendwie datet oder bei einem Kennenlerngespräch, bei einem Gespräch, wo man einfach gemeinsam auf dem Sofa sitzt, einen Wein trinkt oder so, dann kann man sich ja darüber zum Beispiel austauschen, so, und das kann man sogar auch nutzen, um sich vielleicht so ein bisschen gegenseitig anzuturnen. So, wenn man schon darüber spricht, was einem gefällt und man vielleicht auch herausfindet, oh, darauf stehe ich auch, also das ist ja dann schon cool, oder wenn man Fantasien miteinander austauscht, zum Beispiel, ich habe letztens bei der Selbstbefriedigung an das und das gedacht, dass du das mit mir gemacht hast und dies und jenes. Und
Stimmt. Nur wenn man dann merkt, man ist gar nicht kompatibel und man sagt irgendwas, was man will und der andere dann, oh nee, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Richtig. Demzufolge kann das natürlich auch zu was Negativem führen, aber dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann war man auch nicht kompatibel. Und das ist ja auch geil, das ohne eine schlechte Erfahrung vorher schon zu erkennen. Von
Zum
daher,
Beispiel, ja.
nicht so schlecht.
Es gibt immer zwei Seiten und ich denke mal, man nur weil man vielleicht nicht hundertprozentig kompatibel ist, heißt es ja nicht, dass es halt überhaupt nicht funktionieren kann.
Wobei je nachdem, wie die Kompatibilität abschweift, kann es natürlich schon sein, dass das dann vielleicht erstmal kein großes Problem ist, aber über kurz oder lang dann schon wahrscheinlich. Also ich kenne das von einer Ehe von jemandem, der mir sehr nahe steht und da ist es so, dass die Frau da gar nicht kompatibel ist mit seinen Sachen, die er da gerne machen will und das ging die ersten Jahre, war das okay, aber am Ende sind jetzt auch auseinander und letztendlich war diese Inkompatibilität im Bett dann doch ein maßgeblicher Anlass zum Trennen.
Ja, das stimmt. Also an sich kann ich da auch zustimmen, dass es halt ein Grund sein kann, weshalb man sich trennt. Ich finde, das ist immer eine sehr individuelle Sache. Also ich denke mal, Differenzen gibt es, glaube ich, in sehr, sehr vielen Beziehungen. Das kenne ich auch aus meinem Leben.
Ich würde sagen, in allen sogar.
Ja. Also ein klassisches Beispiel, was ich auch oft höre, was ich auch selber sehr gut kenne, ist so die Frequenz. Wie oft hat man eigentlich Sex? Wie oft
kann ein Indikator sein, ne, dafür, wie es läuft, letztendlich.
Ja, einerseits ja, aber auch welche, was wünscht man sich? Wie oft möchte der eine Partner Sex haben? Wie oft möchte der andere Partner Sex haben? Und hält es vielleicht auch der eine Partner, der es öfter möchte, dann auch aus oder sagt, okay, ich bin fein damit? Vielleicht nicht so oft, wie ich es gerne hätte zu haben, weil es kommt ja auch immer ganz drauf an. Man sagt ja halt auch, Sex ist die schönste Nebensache der Welt, aber es ist halt auch nur eine Nebensache. Aber man muss halt irgendwie dann so für sich auch klar haben, wie wichtig ist mir dann doch auch die Beziehung, sodass ich quasi das auch in Kauf nehme.
Das mit der Nebensache, das erklär mal der lieben Evolution, die würde dir dann eine knallen wahrscheinlich, weil evolutionär gesehen ist es natürlich die absolute Hauptsache. Ne? Nur es ist gesellschaftlich für uns Menschen, wir machen es künstlich zu einer Nebensache, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, wo man das ja nicht so ausleben kann eigentlich, wie man das gerne tun würde. Also ich glaube schon, dass man sagt, Sex ist die schönste Nebensache der Welt, dass es würde die Evolution anders sehen. Da ist es halt schon die Hauptsache, weil das ist ja die Erhaltung unserer Art und darum geht's ja letztendlich eigentlich.
Ja,
leider.
In gewisser Weise schon. Ich könnte jetzt noch ausholen und über eine Triebtheorie sprechen und über Sexualität als Trieb, Sexualität als Ressource, weil das auch immer so eine Sache der Perspektive ist. Ich habe da auch mal in einer Podcast-Folge zum Thema Orgasmus gesprochen. Also quasi, was war nochmal die Fragestellung? Warum ist uns der Orgasmus eigentlich so wichtig? Warum ist es uns so wichtig, beim Sex einen Orgasmus zu haben? Und da ging es halt auch so ein bisschen darum, wenn man Sexualität als Trieb betrachtet, dann ist der Orgasmus ja das ultimative Ziel.
Genau.
Das, was du erreichen willst. Du hast eigentlich nur Sex wegen des Orgasmus.
Im Grunde kann man das so sehen, ja, würde ich auch sagen, ja.
Wenn man aber Sexualität als Ressource betrachtet, also quasi als etwas, wo man sich immer mal wieder bedienen kann, wo man sich ausprobiert, wo man vielleicht auch so ein bisschen rumspielt oder also rumspielt im Sinne von, man reizt es vielleicht
ausprobiert,
auch
meinst du?
Man probiert aus, man reizt es vielleicht auch aus, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur irgendwie penetrativen Sex und machen das nur, um zum Orgasmus zu kommen, sondern wirklich, dass man mit der Lust auch spielt, dass man zum Beispiel verschiedene Spielzeuge ausprobiert, verschiedene Stellungen,
stimmt,
was auch immer.
Stimmt, und das schmälert dann die Bedeutung des Orgasmus.
Das Orgasmus,
genau.
Der ist dann einfach nur der Endpunkt quasi. Da ist dann quasi das Ende des Aktes und gut ist. Weil das hat auch so eine etwas positivere, also das rückt auch die Sexualität in ein etwas positiveres Licht, als nur so ein böser Trieb, der dich komplett ablenkt, der dich total belastet, den du unbedingt ruhig stellen musst, weil es ist ja auch was Schönes, das Erleben von Lust, von Erregung und ja.
Ja, interessant. Genau. Finde es ein sehr interessantes Thema. Ich finde es toll, dass du da so dich damit so auseinandersetzt. Also ist echt spannend. Also ich lerne da auch gerne Sachen. Also es ist echt sehr, sehr interessant zu hören auf jeden Fall.
Ja, ich finde es auch mega gut, wenn Leute sich da auch drauf einlassen und sagen, okay, die Perspektive habe ich mir noch nicht so angesehen.
Klar,
mega
klar.
Cool.
Ja, voll, voll. Ich bin ja immer lernfähig. Ich sage ja auch nicht, ich habe Ahnung davon, aber um Gottes Willen, bei dem Thema bin ich eh nicht wirklich der absolute Mega-Experte, sage ich auch ganz offen. Aber ich finde es immer spannend, dann sowas zu hören und so. Und ich unterhalte mich auch mit meinen nahestehenden Leuten sehr oft darüber natürlich. Und wir sind da total offen und das finde ich auch cool. Wir lachen uns auch tot. Natürlich passieren auch mal irgendwelche Stories, die eventuell peinlich sind und die erzählen wir uns dann auch mit.
Ich finde auch, das ist ein Thema, über das darf man auch einfach mal lachen. Also,
ja, voll, natürlich. Auch währenddessen sorgt das auch
auf
für Entspannung.
Fall.
Also
klar,
ja, das ist
mega.
Ja, man sollte das auch nicht so mega ernst nehmen und so weiter. Naja. Ja,
genau.
Schön. Du hast ja so ein paar Sachen aufgeschrieben, deswegen können wir mal abarbeiten.
Ich hatte mir eigentlich ein Thema für die Folge vorbereitet. Jetzt habe ich dich noch gar nicht mal vorgestellt. Mega unhöflich. Also, mein heutiger Gesprächspartner ist Paddy Krötz. Er macht eigentlich Sachen auch auf YouTube, ne? Du machst ja viel so im Bereich Retro-Gaming und du besuchst Drehorte von alten Serien.
Genau.
Ja. Und genau, deshalb habe ich mir auch gedacht, ich suche mal so ein Retro-Thema aus und dass wir einfach mal so ein bisschen an die Zeit vor Corona denken. Und weil uns
das ist aber lange her, da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Viel zu lange her.
Ja,
voll. Man hat sich mal angefasst, man hat sich mal umarmt, man hat sich mal die Hände gegeben. Das ist doch ein Märchen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was ist Hände geben?
Ja, eben.
Wie Hände geht das?
abhacken und dir dann geben mit der anderen Hand, die noch dran ist. Keine Ahnung. Hände
Verstehe ich.
geben. Ja, finde ich auch komisch, Hände geben. Ja, nee, was hast du denn gedacht? Worüber
genau,
vor Corona?
Weil ich dachte, ich spiele mal auf unseren Age Gap an. Also wir uns
Age
trennen
Gap
ja
ist heftig.
Age Gap. Ja, wie meinst du das?
Nee, der ist ja sehr, sehr groß. Ich glaube, 19 Jahre trennen uns.
19 Jahre sind das, genau. Und deshalb sind wir ja auch quasi in unterschiedlichen Generationen auch aufgewachsen, in unterschiedlichen, ja, es hat sich schon vieles unterschieden. Also meine Pubertät war so um die 2010er rum und bei dir war es ja so ungefähr die 90er.
Ja, absolut, absolut.
Genau, und da wollten wir einfach mal drüber sprechen, was gibt es da für Unterschiede,
ja.
Packen einige Anekdoten raus, was war vielleicht auch gemeinsam. Und das war quasi das Thema, was ich mir so ausgesucht hatte, weil ich dachte, hey, mega gut, ist doch
War da nicht was mit dir und den sexy Sportclips? War da nicht irgendwas?
Eventuell.
Hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass es bei dir da, dass du das sehr anregend fandest und da
ja,
entsprechend so deine ersten Schritte gemacht
in Richtung
Schritt.
Sexuelle Orientierung.
Genau. Großartig. Nee, sehr, sehr interessant, weil der Zugang zu Pornografie war ja schon ohne Ende da und dass du dann trotzdem deine Sexualität mit etwas Harmlosem entdeckt hast, wie diese Sportclips hier im Fernsehen liefen. Da war ein bisschen nackte Haut und da war ja jetzt auch nicht mehr. Oder es war ja sehr weit von einem Hardcore-Porno entfernt.
Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, wenn wir schon mal jetzt richtig ins Thema einsteigen, also ja, genau, in meiner Jugend war es so, Pornografie war schon verfügbar, aber da war ich halt noch ein bisschen jünger und bin ich da noch nicht mit Pornografie in Kontakt gekommen. Das war so die erste, wo ich sage, pornografische Erfahrung, das war halt ganz witzig, das war halt, ich hatte meinen ersten Röhrenfernseher bei mir da im Zimmer stehen, ich war irgendwie erkältet und dann habe ich diesen Fernseher bekommen, um mich so ein bisschen zu unterhalten, habe ganz viel Viva und MTV auch geguckt und irgendwann spät abends kam auf irgendeinem dieser Sender, ich weiß nicht, ob es die Sexy Sportclips waren, ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Details erinnern, es war ein Fotoshooting von einer brünetten Dame, die sich dann immer mehr ausgezogen hat, bis sie komplett nackt war. Ja. Und da habe ich halt schon irgendwie gemerkt, war so für mich ein prägendes Ereignis, wo ich gemerkt habe, okay, ich finde Frauen sexuell.
Ich wollte gerade sagen, es war ja eine Frau, deswegen, ich wollte gerade antworten. Deswegen, und dann hast du gemerkt, dass du auch auf Frauen, Frauen sind ja eh die ästhetischeren Wesen. Von daher kann ich das total nachempfinden.
Das ist jetzt deine Meinung? Ich finde Männer auch ziemlich gut, kannst du vielleicht nicht so nachvollziehen, aber doch,
nee,
die sind auch.
Ne, überall ist ja in Ordnung.
Sein.
Ja, ja. Aber würdest du denn sagen, kannst du das denn quasi aufteilen, dass du sagst, ich stehe so viel auf Frauen und so viel auf Männer? Oder ist es total, total unterschiedlich, kann man das gar nicht sagen? Kommt
also,
ja dann immer auf den Menschen an, den man dann trifft und sieht.
Es ist so ein bisschen, es wird immer so unterschiedlich von der Community auch gesagt. Leute sagen, also die Bisexuellen von sich sagen in der Regel auch, ich bin nicht 50% lesbisch und 50% heterosexuell, sondern 100% bisexuell. Also so wie ich das empfinde, ist das immer so ein Spektrum, nicht? Aber manchmal habe ich so Phasen, wo ich sage, ja, ich habe jetzt gerade eher Lust auf Frauen oder finde die gerade irgendwie erregender. Heißt aber nicht, dass ich Männer jetzt zu 0% irgendwie erregend finde, so mal so phasenweise. Mal habe ich so, dass ich denke, nee, dann doch lieber Männer. Aber ich muss sagen, bei meinem Pornografiekonsum sind es eher weibliche Darsteller oder hauptsächlich.
Ach ja, okay.
Auch wenn ich mir was mit einem Mann vorstelle, gucke ich mir ein Lesbenporno an. Das liegt aber so ein bisschen eher daran, dass die Pornografie eher auf eine männliche Zielgruppe ausgerichtet ist.
Ja, natürlich.
Und ich habe das Gefühl auch irgendwie, ich gucke mir, wenn dann auch eher nur so Softcore-Sachen an. Also es ist
die sind dann etwas ästhetischer wahrscheinlich manchmal gemacht.
Und die sind auch zärtlicher zueinander.
Genau, das meine ich, ja. Und, ja
irgendwie finde ich, mich macht es halt nicht an, mir irgendwie Anal-Sex und Blowjobs anzugucken. Wenn andere das mögen, ist es voll okay. Meins ist es persönlich halt nicht. Deshalb, ja.
Ja, ist doch super. Ich finde, wir können ja gerade noch mal erzählen, wie du mich angeschrieben hast. Das war ja, weil ich über meinen Frauengeschmack gesprochen habe. Und da habe ich gesagt, dass ich jetzt nicht auf die ganz Schlanken stehe. Und du so, wow, super und so. Das fand ich echt schön. Fand ich klasse, dass du...
Ja, das ist so ein, das ist halt für, also von mir auch so ein ganz persönliches Thema, weil ich halt selber auch nicht dem Schönheitsideal entspreche. Bei Germany's Next Topmodel wäre ich sowieso, würde ich sowieso hochkant rausfliegen. Ich bin ja nicht mal curvy. Nach deren Definition, das ist ja dann.
Du bist irgendwie zwischen normal und curvy oder was? Oder
ja, also ich habe quasi obenrum quasi Größe 40, untenrum ist es dann schon 42 plus. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding von wegen, wie wie die Marken das auch ausrichten. Also es ist ja nicht immer L beim Einladen ist gleich ja, klar, L beim Einladen. Klar, ne?
Logisch,
und
logisch.
Ich gucke mir da mittlerweile immer auch Größentabellen an und es ist im Moment befinde ich mich halt auch noch so, oder ich befinde mich auch noch in einem Rahmen, wo man sagen muss, okay, ich kann ganz normal in den Laden gehen und bekomme auch alles soweit. Aber es ist halt schon so, dass ich früher, oder ich wiege mittlerweile 15 Kilo mehr als bestimmt vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren.
Ja gut, das ist natürlich auch kommt natürlich auch davon, wenn man in einer Beziehung ist, wie du ja bist, dann nimmt man ja generell oftmals mehr zu. Ne?
Es lag auch hauptsächlich am Lockdown.
Ja, da habe ich auch zugenommen auf jeden Fall. Ja. Das war ätzend, das stimmt. Naja, nee, aber ist doch, aber ich meine, es kommt immer drauf an, wie du dich damit fühlst, aber du denkst wahrscheinlich auch, oh, könnte wieder mal ein bisschen weniger werden oder nach dem Lockdown.
Ja, ich muss sagen, nachdem ich das halt, ich weiß nicht, warum das so einen krassen Effekt auf mich hatte, aber nachdem ich dann dein Video gesehen habe, habe ich das tatsächlich so ein bisschen anders gesehen und dachte so, ja, okay. Weil, also auf der anderen Seite habe ich nämlich immer vorher irgendwie, wenn Frauen die auch sich viel mit dem Thema beschäftigen, die haben teilweise sich dann auch, also die haben dann auch quasi öffentlich gemacht, wie das dann auf Dates zum Beispiel ist. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo Männer dann sagen, ja, Sex mit dir ist okay, aber ich will mich jetzt nicht mit dir in der Öffentlichkeit zeigen. Dafür müsstest du dann schon so und so viel Kilo abnehmen, ne?
Wie nochmal, das hat jemand zu dir gesagt mal?
Nicht zu mir, nee, das, aber zu anderen Frauen.
Ja, okay, da war gerade, sowas ist natürlich mega ätzend. Also das geht ja gar nicht. Also,
genau, und da hat man so ein bisschen das Gefühl, schämen die sich, also dass die dann auch das Gefühl haben, die müssen sich für ihren Geschmack schämen.
Genau,
und deshalb fand ich das halt so erfrischend, muss ich sagen.
Ja, schön, Freunde, stehe ich auch zu. Ich werde oft genug ausgelacht bei meinen Freunden, wenn ich sage, ey, da hinten die sieht super aus und so, boah, du spinnst ja. Finde ich aber immer wieder ein geiles Thema. Ich stehe dazu und kann natürlich auch auf der anderen Seite manchmal verstehen, wenn mich die Leute dann auslachen. Das finde ich dann aber auch okay, auf jeden Fall. Und manchmal spiele ich natürlich auch damit und übertreibe ein bisschen und so, um die Freunde dann ein bisschen auch zu ärgern, ne? Das so meine ich jetzt auch nicht immer ernst, was ich sage. Aber im großen Teil schon natürlich, genau. Genau, was hast du noch aufgeschrieben? Ich bin gespannt.
Genau, wir waren ja schon gerade beim Porno-Thema.
Also,
können wir mal direkt reingehen. Genau, ich hatte in meiner Jugend ja schon. Also mein erster Kontakt mit Pornografie war durch meinen damaligen Freund tatsächlich, da war das halt so, dass er mich da irgendwie damit in Kontakt gebracht hat, sage ich jetzt mal so. Und ich hatte auch mal ein Erlebnis mit einer Freundin, wo uns ein Klassenkamerad dann einfach ein Porno geschickt hat. So.
Aber dich hat das nicht so angetörnt, wie du eben auch schon, weil das ist ja so der eigentliche Act. Also es ist ja so ohne Zärtlichkeit oft. Oder war das anders in der Anfangszeit oder?
Nee, überhaupt nicht. Also doch, ich habe einmal angefangen, dann auch durch den Kontakt quasi mal angefangen, so ein paar Lesbenpornos zu schauen.
Das ist ja auch wieder was anderes, ne? Das ist ja dann auch wieder komplett was anderes, ja.
Ja, und dann habe ich aber auch gemerkt, irgendwie ist das nicht so das Wahre und habe erst wieder angefangen so mit Anfang 20 während meiner Ausbildung, weil ich da nochmal andere Aspekte von Pornografie gesehen
habe.
Da
ist man dann ja auch älter, hat vielleicht schon mal ein bisschen mehr gesehen oder so, dann ist es, ach so, weil du andere Aspekte dann entdeckt hast.
Ja, also im Sinne von Pornografie kann tatsächlich auch positive Dinge bezwecken.
Gibt ja auch Paar-Pornos und sowas alles, ne? Gibt's ja
es auch. Es gibt ja auch bestimmte Pornoproduktionen, die halt genau darauf achten, dass die Darsteller nicht ausgebeutet werden, fair bezahlt werden, dass es halt möglichst realistisch auch dargestellt wird und auch Einvernehmlichkeit auch gezeigt wird. So. Aber ich muss sagen, was ich halt so gut fand, ich bin auch eigentlich tatsächlich auch eher auf den Mainstream-Seiten unterwegs. Was ich halt gut fand, war, dass man mal sehr explizite Abbildungen gesehen hat, weil ich habe in keinem Aufklärungsbuch, an das ich mich erinnern kann, gesehen, wie man sich selbst befriedigt zum Beispiel. Dann habe ich mir halt auch Pornos angesehen mit Frauen, die einfach masturbiert haben, um mal zu gucken, okay, wie machen die das? Was kann man da noch alles so tun, um sich halt auch so ein bisschen Inspiration zu holen?
Ist natürlich auch immer individuell, aber ein bisschen Inspiration, das klappt, glaube ich, schon, dass man sich die holen kann, denke ich mal, oder?
Also klar, man muss halt schon eine gewisse Medienkompetenz haben, ne, um zu unterscheiden einmal, um einmal zu sagen, okay, wenn mir das jemand von außen auch zuschickt, auch zu sagen, nee, danke, ich gucke mir das jetzt nicht an, weil auch Pornos gucken immer mal so eine Mutprobe ist. Bei uns war das Two Girls, One Cup. Sagt dir das was?
Ja, das kennen alle, glaube ich. Das ist unglaublich, dass dieses Video so bekannt geworden ist. Es ist einfach nur ekelhafter Dreck auf jeden Fall. Es ist schon krass.
Also
ich habe es, glaube ich, nie komplett angeguckt, weil da bin ich nicht so für gemacht. Die Bilder verfolgen mich.
Ich würde es tatsächlich gar nicht so werten. Also ich persönlich meins ist es halt auch nicht.
Gut, freut mich.
Wenn Leute drauf stehen und es einvernehmlich ist und die Gesundheit nicht gefährdet, sollen sie gerne mit Fäkalien Dinge tun. Das ist, solange ich da nicht irgendwie mit reingezogen werde, ist das für mich in Ordnung.
Ich finde, da ist schon eine Grenze. Ich meine, anpinkeln unter der Dusche aus Spaß kann ich noch irgendwie durchgehen lassen vielleicht oder so. Ist aber auch nicht meins. Also da erzählen mir aber sehr viele Freunde von. Aber ohne Witz, da kann doch was nicht stimmen. Also was Fäkalien angeht, da muss ich schon sagen, dass das schon auf eine psychische Störung hindeutet, weil das ist ja so weit ab vom Mainstream. Ich kann ehrlich gesagt jetzt auch nicht alle Fetische verteidigen, weil da fällt ja auch Kinderpornografie drunter. Das ist,
ja, weißt das du, ist auf jeden Fall.
Also ich finde, die Leute gelten ja auch als gestört. Und ich finde, die Leute, die mit Fäkalien rummachen, natürlich ist das eine andere Liga als Kinderpornografie, aber geht schon für mich da stimmt was nicht. Das ist schon zu drüber, in meinen Augen.
Also ich bin auf jeden Fall der Ansicht, solange es niemandem schadet, und gerade bei Kinderpornografie oder bei Sodomie ist es ja nun mal so, also Sex mit Tieren, da wird halt jemandem geschadet. Mhm. Und solange es niemandem schadet, möchte ich halt auch niemanden dafür verurteilen. Also, ja.
Ja, das kann ich nachempfinden. Ich finde trotzdem, mit Fäkalien rumzumachen, ist einfach drüber. Das ist echt, das finde ich zu krass. Finde ich einfach heftig. Und da verurteile ich Leute doch gerne für, weil das, finde ich, ist einfach so drüber. Ich bin sehr tolerant. Ich gucke über den Tolerant. Aber da hört es echt auf, finde ich. Das finde ich zu hart. Finde ich zu hart. Aber im Grunde sehe ich das wie du, nur bei dem einen Thema, Fäkalien gehen gar nicht. Also da ist irgendwas im Kopf nicht in Ordnung. Ich meine, dann schon lieber, es gibt so schöne Fetische, die keinem was tun, aber irgendwie Quentin Tarantino hat ja einen Fußfetisch, der steht, weißt du, solche Sachen, das ist doch, sowas ist doch okay, aber Fäkalien, boah, so übel.
Aber das ist ja dann quasi, ist das, wo du sagen würdest, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen und deshalb hast du da so eine Abneigung?
Ich find's allgemein so drüber, es ist so abseits vom, es ist ja so anti vom angeturnt werden können eigentlich, so weit entfernt, dass ich die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung sehr groß finde. Dass der Mensch, der da darauf abgeht, dass da irgendwas nicht stimmt im Kopf, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Ich weiß, dass du das anders
Ich sehe das
siehst.
An, also ich sehe
Finde
das
ich auch in Ordnung, finde ich auch in Ordnung.
Ich würde es halt absolut nicht von vornherein so stigmatisieren, gerade ich bin auch immer sehr vorsichtig, das mit psychischen Krankheiten direkt zu labeln.
Ich bin da sehr vorschnell, sehr das stimmt vorsichtig. Auf jeden Fall. Nur es ist so eine persönliche Empfindung, die ich habe. Und da stehe ich auch zu. Und ich weiß, dass dass dieser eine Punkt nicht sehr tolerant ist. Das ist mir auch klar. Aber ich empfinde es einfach so.
Okay. Ich meine, ich hab mir ja tatsächlich auch, ich habe dich ja auch bewusst eingeladen, weil ich auch dachte, okay, wir sind uns nicht in allen Punkten einig und können dann auch gerne mal diskutieren.
Ja, natürlich.
Ja, genau. Ich muss sagen, vielleicht um mit dem Thema abzuschließen, weil wir ja wahrscheinlich dann nicht unbedingt auf einen Konsens kommen werden.
Nö, ich finde es auch gut, du bist da, ich meine, du setzt dich natürlich auch extrem damit auseinander und hast dich, und so, da ist klar, dass du das wahrscheinlich so als, dass deine Toleranz da sehr groß ist insgesamt im Feld. Das ist ja auch okay.
Also ich sehe das auch, ich versuche das auch immer aus so einer wissenschaftlichen Perspektive zu sehen, solange es keine Erkenntnisse oder wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass sowas mit einer psychischen Störung zusammenhängt oder eine psychische Störung die Ursache dafür ist, lehne ich sowas erstmal ab tatsächlich. Auch gerade, weil jemandem eine psychische Störung zu unterstellen halt schon echt eine heftige Nummer ist.
Ja, ja, also das, ja, ja. Ich erachte das, halt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei so einer Vorliebe um eine Störung handelt, die erachte ich als nicht klein. Das ist einfach alles, was ich sage. Also das wäre, ja, wär toll, wenn es da irgendwelche Studien gäbe und man jetzt sagen könnte, da hat man das mal gemacht und das ist das Ergebnis. Ich sage ja nicht, das, was ich sage, stimmt um Himmels Willen. Wahrscheinlich bist du da eher näher an der Wahrheit dran, weil so eine Studie kann ja auch sein, dass so eine Studie nachher aussagt, dass es so halb-halb ist oder sowas. Oder sogar mehr ohne Erkrankung oder so, keine Ahnung. Die Frage ist auch, wie definiert man Erkrankung auch, dann, das ja, kommt ja auch noch dazu, ne?
Also einmal psychische Erkrankung, ja, geht so das, ist glaube ich ein bisschen einfacher, dass man sagt, okay, da gibt's ja dann den ICD-10, das ist quasi so in einem Diagnostikbuch quasi aufgeführt ist. Das Ding ist, ich würde mir halt auch nochmal angucken, was ist eigentlich ein Fetisch, weil was im umgangssprachlichen Gebrauch benutzt wird, ist glaube ich auch nicht das, was die Definition tatsächlich hergibt, weil ein Fetisch ist, soweit ich weiß, ich müsste mich da echt nochmal einlesen, eine Vorliebe, durch die du ganz, also durch die, nur durch die kommst du wirklich, kannst du dich wirklich, nur das erregt dich sexuell, okay, also, und sonst nichts anderes.
Ja, es ist dann so, im Volksmund hat sich das dann verändert, genau. So ein bisschen. Ja, ja, okay, interessant. Ja, das ist ja oft so mit Sachen, mit Wörtern.
Und natürlich muss man sich dann bei der Frage auch nochmal ganz genau angucken, wie entstehen Fetische. Also mein Wissensstand ist, es entsteht tatsächlich auch, also es ist nicht vererbbar in dem Sinne, sondern es entsteht durch ein persönliches, irgendein bestimmtes Erlebnis.
Ach ja.
Aber ich kenne, also da würde ich, das finde ich halt auch super spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass in Bezug auf Fetische ganz schön viele Vorurteile existieren. Auch einfach
ja,
genau
bestimmt,
deshalb,
bestimmt.
Weil es halt einerseits tabuisiert ist und weil es halt eben auch in viele Richtungen geht, die viele Menschen halt nicht nachvollziehen können. Wo ich sagen kann, okay, ich kann verstehen, dass ihr es vielleicht auch nicht nachvollziehen könnt, aber ja, da muss man halt mal gucken, ob es da vielleicht auch irgendwie schon psychologische Ergebnisse zu gibt, ob man da schon auch ausschließen kann, ob es irgendwelche Ursachen gibt oder ob es da auch vielleicht ja Zusammenhänge gibt zwischen Fetischen und einer psychischen Erkrankung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, mir würde jetzt auch nicht einfallen, was wäre denn die Erkrankung, die sowas begünstigt hat.
Ich glaube, Erkrankung ist, vielleicht ist es auch, vielleicht ist das Wort Knacks, sowas meine ich vielleicht eher. Ein Knacks haben, vielleicht, so durch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Naja, wenn man jetzt zum Beispiel drei Feen auf einem Tisch liegen hat, ist das dann auch ein Fetisch, den man dann da hat? Wohnzimmertisch, drei Feen, die dann da drauf liegen. Das ist ja dann auch ein Fetisch, wenn die drei Feen auf einem Tisch liegen. Mann, ich wollte ein Wortspiel machen. Drei Feen, die liegen auf einem Tisch.
Oh mein Gott.
Oh Mann.
Ja. Oh Gott, ich glaube, ich bin zu jung dafür.
Für Wortspiele? Du weißt doch, was Feen sind und du weißt doch, was ein...
Ja, oh Gott.
Ja, der war schlecht. Ich wollte ja, ich meine, wir haben ja am Anfang versprochen, dass es Spaß macht und stattdessen haben wir uns ja zu ernst zu sehen. Jetzt wollte ich einen Joke machen und dann funktioniert er nicht.
Ich hab nicht verstanden.
Sie hat ihn nicht verstanden. Mein schönen Fetisch, den ich hier stehen habe in meiner Wohnung.
Du, ich war noch voll in der Kopfebene. War
ja,
noch
ja,
so
du hast auch recht. Ich springe auch zu so schnell. Ja, ich
Cosplay?
Wie ein Känguru.
What?
Ach ja, naja. Gut, dann haben wir auch schon den ersten Joke, der nach hinten losgegangen ist.
Yay!
Yay! Was hast du denn für einen Humor eigentlich? Ich meine, wie stehst du denn zu, ich meine, Humor ist ja oft total offensive, wie man sagt. Ja. Und du in deiner Welt hast ja schon mir erzählt im Vorgespräch, dass du ja sehr viel mit Political Correctness Leuten zu tun hast. Und
also ich beschäftige mich viel mit dem Feld oder mit den Leuten, die sich halt auch sehr stark dafür einsetzen. Ja.
Humor, verstehst du meine Frage? Was macht das mit dem Humor, wenn man immer so, wenn man immer auf alles achten muss und so weiter? Ich finde, dass dann Humor so ein bisschen drunter leidet, sozusagen.
Es kommt immer ganz drauf an. Ich habe vorgestern mit einer Sprachwissenschaftlerin eine Podcast-Folge aufgenommen, tatsächlich. Oh, und da haben wir auch genau dieses Humor-Thema nochmal angesprochen. Ach. Reinhören lohnt sich. Sie ist nämlich auch der Meinung, sie hatte auch die Position vertreten, Wörter zu verbieten, bringt es nicht. Und sie war auch so ein bisschen auf der Linie, ja, es kommt schon auch auf den Kontext an. Es gibt, also auch wenn du es halt unter Freunden machst, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du zum Beispiel in einer offiziellen Position bist.
Richtig.
Oder in der Öffentlichkeit dann quasi da Dinge von dir gibst. Und wir haben auch kurz über Satire gesprochen, waren da auch so ein bisschen, dass wir gesagt haben, oh Mann, da kennen wir uns jetzt beide nicht so mega gut aus. Sie hat auch auf jeden Fall, es gibt auch eine Studie zum Thema Dissen, ne, dass man unter Freunden sich auch gerne mal beleidigt oder so.
Komplett. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die macht man im Freundeskreis und anschwulen. Alle Bands auf der Welt schwulen sich an. Ich habe einer meiner engsten Freunde ist Fotograf und er hat gesagt, er hat noch keine Band fotografiert, die sich nicht spaßmäßig angeschwult hat. Alle, jede. Also immer so streicheln aus Scheiße. So,
genau,
und das machen Leute einfach. Und das dann lachen sich alle tot und das ist auch cool. Das ist auch, das machen wir auch untereinander. Also das ist einfach mega, mega lustig.
Von Nähe.
Ja, das auch. Und es ist halt einfach auch der eigentliche Humor. Ich lache mich halt auch tot, wenn da einer dem anderen, wenn er den angräbt, so aus Spaß und so. Es bringt mich halt wirklich zum Ablachen. Und das ist einfach toll und schön. Und
so richtig schön.
Einer meiner besten Freunde, der hatte immer, wenn wir irgendwie einkaufen waren zusammen, hat er immer an der Kasse einen Spruch gebracht, so völlig ernst. So, hör mal, Patty hier, ich find ja toll, dass du dein Coming-out hattest und so. Also immer so laut und so, dass die Kassiererin das auch hört, aber auch härter. Einmal hatte so, hör mal mit hier dieser, was ist denn jetzt aus dem Prozess wegen Kindesbelästigung geworden und solche Sachen halt auch. Mega witzig halt einfach. Also wirklich so, das ist halt so drüber, dass wir uns halt totgelacht haben irgendwie, ne, nachher dann. Also ich finde den Humor gut, auch wenn ich in dem Augenblick der Leidtragende bin, aber ich lach mich dann halt auch tot, ne.
Aber du hast jetzt auch keine Themen, wo du sagst, die triggern mich total und da kann ich halt nicht drüber lachen. Weil ich meine, gerade weil du ja auch im Kinderfernsehen unterwegs warst, ich kann mir vorstellen, manchmal lese ich dann auch so die Hate-Kommentare, wo dir dann
man
auch Pädophilie und
sowas... Man muss unterscheiden, wenn in einem Humorkontext, wie zum Beispiel das gerade an der Kasse, ist es völlig in Ordnung. Aber solange, und das ist immer das Ding, wenn ich irgendwelche Beiträge sehe oder irgendwelche Dokus über irgendwelche Sexualstraftäter, die dann auch sich an Kindern vergehen, dann geht mir das extrem nah. Und da unterscheide ich eben. Wenn es im Humorkontext ist, dann ist es okay. Aber solange mir das Thema noch nahe geht auf der anderen Seite, ist es für mich in meiner Welt auch in Ordnung, da humortechnisch mit umzugehen und unter uns Kumpels dann auch ein paar Jokes zu machen. Also das ist dann schon in Ordnung.
Oh Gott, bin ich schon wieder draußen?
Ja.
Ich bin schon wieder raus.
Ja, aber nicht nur mit dem Bild. Ich höre dich aber noch.
Sehr gut, da bin ich wieder.
Ja.
Hallo.
Ist noch nicht bei mir angekommen, das Bild.
Sehr gut. Scheiße.
Sehr gut, sagt sie.
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Ja, ich hatte das schon mal bei der Aufnahme.
Oh nein.
Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, es ist nicht mein Internet, ey. Das wäre so sad.
Mega. Aber um das nochmal abzuschließen, also es ist ja das Gleiche wie mit den Nazi-Witzen. Es werden ja auch sehr gerne Nazi-Jokes gemacht, auch weil das immer ist, die Nazi-Sachen eignen sich humortechnisch ganz gut, um extreme Sachen darzustellen. Und da wird es ja, es sei kein Pünktlichkeits-Nazi und so weiter. Und genau, das ist völlig in Ordnung, solange man auf der anderen Seite, in der humorbefreiten Seite, noch empathisch ist für Sachen. Ich war zum Beispiel Anfang 2018 in Auschwitz und das ging mir im Nachhinein, wünsche ich mir da nie hingefahren zu sein, aber ein Teil von mir ist natürlich auch froh, dass er das alles gesehen hat und das ging mir unheimlich nah. Und wie gesagt, ich kann das sehr gut trennen zwischen dem Humor auf der einen Seite und der Empathie auf der anderen Seite. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde, mehr Leute sollten so damit umgehen und sollten nicht, darf man keine Jokes drüber machen und so. Humor ist so wichtig zum Verarbeiten auch. Und ich glaube, hätten wir an dem Abend, an dem ich mit meinem Kumpel in Auschwitz war, hätten wir da abends keine Jokes gemacht, wären wir, glaube ich, wahnsinnig geworden.
Ja, Humor kann natürlich auch eine Form der Verarbeitung sein.
Voll. Und das hat mir so geholfen. Also ich habe an dem Tag so oft angefangen zu heulen in Auschwitz. Das war, wenn du dann da stehst und die ganzen Kinderklamotten und diese Berge von Haaren siehst, also ich bin ja auch einer, der sich das dann auch immer direkt vorstellt, wie es da abgegangen sein muss. Was das heißt, als da die ganzen Wagen mit 10.000 und mehr Leuten ankamen und die Kinder und die Frauen, die sind ja sofort ermordet worden in den meisten Fällen. Vor allem die Kinder, da haben ja nur sehr, sehr wenige überlebt und ich finde, und deshalb, gut, jetzt haben wir wieder so ein blödes, ernstes Thema, das ist natürlich blöd, scheiße, aber ich finde, ich habe da auch Schulklassen erlebt und ich finde, dass man erst nach Auschwitz fahren sollte, wenn man das auch halbwegs in kleinen Ansätzen verstehen kann, was da abgelaufen ist. Und irgendwelche Schulklassen mit 12, 13, 14 Jahre alten Schülern, wo der Lehrer dann dahin fahren will und ne, eigentlich, und den Schülern das völlig egal ist. Also ich habe da Schulklassen gesehen, die haben die ganze Zeit an ihrem Handy, waren total teilnahmslos und so. Boah, ich finde, solche Leute sollten nicht zu diesem geschichtsträchtigen Ort fahren. Das ist einfach den Opfern gegenüber so unfair. Das hat mich so aufgeregt an dem Tag. Diese Schulklassen, die waren so ätzend.
Okay, also bei uns war es tatsächlich, wir waren im Buchenwald im Konzentrationslager in der 10. Klasse.
Ich auch.
Und ich muss sagen, also 10. Klasse, so, man muss es natürlich dann vorher auch noch mal im Unterricht behandeln, ne? Man muss sich da im Unterricht auch mit auseinandersetzen, aus meiner Sicht. Ja, absolut,
natürlich.
Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es vielleicht für einige auch, vielleicht können sich einige auch nicht darauf einlassen, weil sie vielleicht nicht aushalten können, was da genau passiert ist. Und das kann ich mir halt noch vorstellen, dass es dann vielleicht so ein Abwehrmechanismus ist, dass man
vielleicht,
sagt,
vielleicht.
Ich beschäftige mich damit jetzt absolut nicht und es geht gar nicht. Aber ich muss sagen, also für mich war das halt auch schon so ein Tag, also wir sind dann am selben Abend noch nach Hause gefahren. Das halte schon echt nach. Es war schon echt heftig.
Voll.
Also es hatte mir auch ein ganz bedrückendes Gefühl hinterlassen, was ich auch noch nie gefühlt habe. Unsere Geschichtslehrer sind dann ja auch mit uns dann da durchgegangen und dann haben sie auch erzählt, hier zum Beispiel, dass der Wagen, den musste dann jemand, ein Häftling quasi immer wieder hoch und runter karren und das halt die ganze Zeit und das, also das, das wurde halt dann auch erzählt, so wurden die behandelt, so wurden die quasi auch schon gefoltert, ne? Und das war schon, also das ist mir halt auch noch voll im Kopf geblieben und auch dieses Gefühl. Und ich hatte auch eine Freundin, die waren in der 10. Klasse auch in Auschwitz und haben in einem Hotel oder in einem Hostel nebenan sogar noch geschlafen oder übernachtet. Also so, und die hat auch noch mal erzählt, was das mit ihr gemacht hat und dass das auch wirklich eine krasse Nummer war.
Ja, ja. Also Auschwitz ging mir extrem nah und wie gesagt, unter Umständen ist das okay, aber was ich da, also die Schulklassen, die ich an diesem Tag dort in Auschwitz erlebt habe, die waren desinteressiert und so, das war, da habe ich da echt gedacht, so Leute, warum kommt ihr überhaupt hier hin? Also dann hat der, vielleicht hat der Lehrer dann auch schlechte Arbeit geleistet, schlechte Vorarbeit in dem
vielleicht,
Fall.
Ja. Bei manche, ich denke, manche Schüler erreichst du auch nie.
Vielleicht,
das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, ja. Genau. Also das, dass manche sich da auch gar nicht mehr drauf einlassen können, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, ob halt das Alter von 12, 13, 14 geeignet ist, weil wenn wir, dann kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Thema und ich gucke jetzt gleich mal, was mit meiner Kamera ist.
Ja, genau, kannst du die nicht nochmal an ausmachen oder sowas? Weil
doch,
der ist
klar,
so ein Kamera-
kann ich versuchen. Ist halt mega, ist gerade irgendwie doof. Auf jeden Fall, ich hatte so mit 13, 14, 15 so in der Schule meinen Durchhänger, so in der 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, wo ich gedacht habe, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Mich interessiert gerade gar keine Gedichtsanalyse, sondern mich interessiert eigentlich nur, warum der Typ, von dem ich was will, nichts von mir will, so in etwa. Ja.
Okay, das ist ja wie umgekehrt, wie bei den Jungs dann auch in dem Alter, ne? Das ist
genau.
Ja,
willst du denn mal erzählen, wie was so, weil wir ja auch über Pornografie gesprochen haben, was war bei
ja,
dir
bei
so
bei uns
das
war das natürlich
damals?
So in der Schule, VHS-Tapes wurden geteilt und da war es ja natürlich so, wenn man die kopieren wollte, brauchte man zwei Videorekorder und das hatte schon nicht, hatten schon die meisten nicht und die Qualität, die ist immer schlechter geworden. Das war natürlich auch nochmal so eine Sache. Oh, ich mache mich jetzt mal hier ein bisschen kleiner wieder.
Okay.
Und die Qualität wurde immer schlechter, aber man war trotzdem froh, weil man hatte ja nichts, ne? Internet war nicht am Start und in der Anfangszeit vom Internet waren, da hat es ja ewig gedauert, bis da mal ein Bild kam und dass man sich irgendwelche Filme gezogen hat, das war am Anfang noch nicht wirklich möglich. Und wenn dann nur in einer sehr schlechten Qualität, die noch schlechter war als das zum 10. Mal kopierte VHS-Band so ungefähr. Und dann hat man diese Kassetten getauscht und das war dann so das Ding. Absolut, absolut.
Und, also wird das quasi dann immer so in der Schule
absolut
rumgereicht,
ja,
oder?
Natürlich, ja, natürlich. Man wusste immer, der hat ein paar Filmchen oder der hat ein paar Filmchen. Dann hat man immer ein bisschen getauscht. Und das war unter Jungs auch völlig normal. Also absolut.
Okay.
Und,
aber das... sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, ich habe dich auch schon.
Also das heißt ja dann quasi auch, du weißt ja dann, was der andere sich anguckt.
Absolut,
quasi,
absolut.
Oder was sich so
ja,
alle
interessant,
angucken.
Wenn du dieses Thema, du weißt, was der andere, jetzt muss ich eine Story erzählen, die mir passiert ist, aber später, da war ich 20, da waren wir immer im Nachbardorf bei einem etwas älteren, der hatte eine PlayStation mit einem Mod-Chip drin, dass der also auch gebrannte Spiele spielen konnte und hatte irgendwie 100 Spiele. Und dann waren wir immer dorthin gefahren zum PlayStation spielen und das Allergeilste war, er lag auf seinem Sofa und an seinem Fußende war die Fernbedienung vom Videorekorder. Mhm. Und irgendwann waren wir am PlayStation spielen und dann ist der irgendwie an die Fernbedienung am Fußende gekommen, hat von allen Tasten die Play-Taste gedrückt anscheinend, weil auf einmal hörten wir Töne, der Video lief an und dann hat er aber auch noch so einen Fernseher, der dann auf den entsprechenden, der dann auf ein Input-Signal quasi live reagiert hat und dann umgeschaltet ist. Das heißt, die Play-Taste ging an und der Fernseher schaltete dann auf AV2 um. AV1 war die PlayStation. Und dann kam ein Porno. Und wir haben uns totgelacht, weil mein Kumpel meinte dann sofort, oh, also als wir dann 10 Minuten ausgelacht haben, wir haben uns erstmal über den Zufall totgelacht, dass wirklich, da müssen ja 1000 Sachen zusammenkommen. Er muss die Play-Taste ertappen, er muss einen Fernseher haben, der auch dann automatisch umschaltet auf das Input-Signal und er muss noch ein Porno eingelegt haben. Und das war natürlich so geil, aber nachher meinte mein Kumpel dann zu mir, an der Stelle hat er ausgemacht beim letzten Mal. Das heißt, an der Stelle ist er beim letzten Mal gekommen. Das war so seine, und ich so, oh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und daran musste ich denken, weil du ja gerade auch so eine sowas meintest, dass man ja weiß, was der andere angeguckt hat oder was dann, ja, klar. Nur, das war natürlich oft 4 Stunden. Da konnte man ja jetzt, da waren ja verschiedene Arten dabei, ne? Und da konnte man jetzt auch nicht sagen, der steht nur auf das oder der steht nur auf das. Also das konnte man auch gar nicht so wirklich, ne? Nur aber an der aber bei der Sache mit der Play-Taste gerade, da konnte man schon sagen, dass er den Film und die Szene anscheinend sehr geil fand irgendwie. Es war so lustig aber einfach.
Also bei Internet-Pornos ist es ja oft auch so, dass man dann auch nochmal irgendwie mal vor- und zurückspult, wenn man sich denkt, oh nee, das muss, also ich habe doch jetzt mehr Bock auf so
Höhepunkt-Situation. Diese Wahl hattest du nicht so groß mit den da hat man sich dann damit arrangiert, auch wenn man es eventuell gar nicht so geil fand, muss ich ehrlich sagen, weil man hatte nichts anderes. Okay. Natürlich konnte man schon, hatte man ja Szenen und mehrere Stunden und dann spulte man dahin, man spulte dahin, aber es war eben nicht so wie heute. Heute hat man ja eine viel größere Auswahl, die man dann anwählen kann, ne? Das ist ja klar. Ist schon spannend, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Vielleicht können wir ja noch mal drüber sprechen. Oh Gott. Was habe ich mir aufgeschrieben? Als erstes habe ich mir aufgeschrieben Celebrity Crushes, also Starschwärmereien. Ne? Also welche Stars, Leute, Personen des öffentlichen Lebens fanden wir denn damals attraktiv? Vielleicht waren wir auch verknallt oder fanden unsere Freunde ganz toll, sowas halt.
Ja, bei mir ist es ja, habe ich dir schon erzählt, eine Frau namens Barbara Eden. Und wenn man diesen Namen jetzt so, Eden wird sie geschrieben, das war die bezaubernde Jeannie. Das ist eine amerikanische Fernsehserie aus den 60er Jahren. Die Barbara Eden lebt auch noch, aber sie ist natürlich 2000 Jahre alt heute. Aber damals war sie, fand ich sie sehr, sehr heiß. Und das waren so, neben der MTV-Moderatorin Rebecca DeRuvo, waren das so die Anfänge der Onanie, muss man einfach sagen. So mit 12, 13, wenn man da so, oder 11, 12, 13, wie auch immer. Das waren dann so die, die hat man sich dann extrem gerne angeguckt. Und es ist einfach auch schön, wie unglaublich genügsam man damals war, ne? Da war eine angezogene Frau im Fernseher und die hat einen trotzdem scharf gemacht. Auch wenn sie nicht, man sah, also wenn sie nicht nackt war, ne? Und das ist ja schön. Der ist heute auch nicht immer so, ne?
Ja,
aber es ist eine tolle Abwechslung. Man sollte sich das beibehalten oder zumindest versuchen, sich das beizubehalten, damit man nicht so arg abstumpft einfach. Wenn man zu viel Pornokonsum ist, ja auch nicht gut, ne? Dann macht dann irgendwann eine nackte Frau nicht mehr heiß. Das ist einfach so.
Ja, also da habe ich gestern noch mal sehr lange recherchiert, was die Wissenschaft dazu sagt. Und ich bin ein bisschen verloren. Ich habe, glaube ich, einfach an den falschen Stellen gesucht und so. Aber das sind die ersten Ergebnisse, die ich gefunden habe, weil ich mich genau das gefragt habe, stumpft Pornografie ab, weil ich auch ähnliche Erfahrungen nicht selber gemacht habe, aber ich höre davon immer mal wieder.
Vielleicht ist es auch individuell.
Ja, aber es hat teilweise so ein bisschen auch damit zu tun, was guckst du dir an? Also gerade bei Gewaltpornografie ist es wohl so, dass da halt tatsächlich wohl ein Verlust von Empathie und so weiter nachgewiesen wurde.
Das glaube ich auch sofort, das glaube ich.
Bei so Casual-Pornografie gab es aber bisher, steht halt noch die Frage im Raum, es besteht schon irgendwie ein Zusammenhang, aber es ist nicht bewiesen oder es ist nicht ganz klar, ob Pornografie die Ursache auch ist. Nur weil halt ein Zusammenhang besteht, sagt ihr vielleicht, dass das ist ja in der Statistik oft so. Ich versuche mal ein anderes Beispiel zu nennen. Es gab so einen Artikel, wo dann gesagt wurde, Menschen, die Wein trinken, leben länger.
Nee, das sind ja Ammenmärchen, das ist ja totaler Blödsinn. Genau. Wie viel Wein, wann, was soll da? Also das ist ja, erstmal müsste man noch 1000 kleine Fragen stellen dazu, ja, weil nur Wein trinken also, ist ja erstmal zu allgemein, zu allgemein.
Ich glaube, es wird tatsächlich gesagt, die einmal am Tag ein Glas Wein trinken, haben eine höhere Lebenserwartung.
Glaube ich überhaupt nicht.
Das ist quasi dann der Zusammenhang, der hergestellt wurde durch eine Statistik. Aber sowas nennt sich dann quasi Scheinkorrelation, weil man sich auch noch andere Faktoren angucken muss.
Die werden da komplett ausgeblendet, ja.
Beispielsweise, wer trinkt Wein? Trinken das eher Leute, die vielleicht irgendwie in einer höheren Bildungsschicht unterwegs sind? Die
hat derjenige vielleicht Vorerkrankungen, Herzerkrankungen, die das dann vielleicht verschlimmern können?
Ja, oder Personen, die irgendwie mehr Geld haben. Also ich glaube, es ging dann auch eher darum, dass halt gerade die Leute, die dann auch mehr Geld haben, eher Wein trinken vielleicht auch. Oder und dann sagen, okay, diese haben vielleicht auch eine bessere Gesundheitsversorgung als andere. Und deshalb ist die Lebenserwartung höher. Und das liegt gar nicht am Wein, aber als der Wein wird dann quasi als Ursache genommen. Und
interessant, ja.
Ja, und so kann das halt auch bei dem Thema Pornografie sein, dass man nicht unbedingt, also es ist noch nicht bewiesen, ob man davon ausgehen kann, dass Pornos die Ursache sind, sondern es können halt eben auch andere Dinge sein, aber
dass das dann quasi nur so eine Art i-Tüpfelchen ist am Ende.
Vielleicht. Ja, irgendwie sowas.
Ja, interessant, oder, natürlich.
Dann muss ich nochmal nachgucken. Es wäre natürlich auch nochmal Stoff für eine eigene Folge, genauso wie die Fetischgeschichte.
Aber interessant, finde ich, stimmt, ist was dran.
Wo wir beim Thema Celebrity Crushes waren. Ich habe selber überlegt, ob es irgendwie Celebrities gab, die ich irgendwie toll fand. Ich habe früher ziemlich viel Deutschland sucht den Superstar geguckt. Und das ist halt dumm, weil die kennt heute irgendwie keiner mehr. Irgendwelche Kandidaten, die dann Platz 4 oder sonst was geworden sind.
Ja.
Die fand ich immer toll und habe das dann auch immer im Internet, habe ich eine halbe Fanpage für die gegründet. Und habe versucht, an deren Handynummer ranzukommen und
Stalkerin, Stalkerin! Da ist sie, die Stalkerin.
Ja,
geil, so ist man ja Fan. Das ist ja, gibt's ja ganz oft, finde ich. Das würde ich jetzt auch nicht verurteilen. Ist doch schön. Und man ist ja auch jung und so ist doch. Ich glaube, dass das zu der Entwicklung dazugehört.
Ja, und bei uns kam damals, also als wir noch jung waren, gab es ja auch zum Beispiel die wilden Kerle, waren ja auch so ein Thema.
Genau.
Viele fanden ja auch dann Jimmy Blue und Wilson Gonzalez total toll, aber ich fand Raban Beeling tatsächlich ganz toll, der mit den der Rothaarige.
Ich kenne keinen, aber der Rothaarige, das passt ja.
Ja, genau. Ja, und cool, den fand ich halt irgendwie toll, aber ansonsten an wirklich Celebrities kann ich mich halt nicht mehr erinnern. Das war so das, was mir jetzt so eingefallen ist.
Ja.
Ansonsten Celebrities, die ich irgendwie heiß fand, war einmal aus Friends, Joey, also Matt LeBlanc, aber natürlich dann, ja, den fand ich irgendwie sehr, sehr attraktiv, ja. Also,
war ja auch so etwas breiter, auch so ein bisschen teilweise,
ja,
oder?
Ja, genau. Und der war halt aber trotzdem, hatte ein sehr schönes Gesicht irgendwie und der ist halt, ich meine mich zu erinnern, der ist auch die loyalste Person in der Serie. So von allen. Auf jeden Fall.
Trotz
auch
wenn er seiner so ein bisschen Intelligenz, trotz seines Intelligenzmangels. Man kann auch drüber lachen, ist auch wichtig.
Ein bisschen dulli rüber, aber der war halt schon
cool.
Ein richtig schöner Mann, auf jeden Fall. Das war so, wo ich sagte, yo. Und bei den Frauen war es Blake Lively. Die ist bei Gossip Girl zum Beispiel, ja.
Das kenne ich, da habe ich nicht gesehen, leider. Oh Gott, ich muss echt überlegen auf die Frage, weil ich gar nicht so richtig, die hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, weil wen es da noch gab. Also Barbara Eden, Rebecca DeRuvo, gab's da nicht noch eine, die mehr meinem Frauengeschmack entspricht, überlege ich gerade. Irgendwie nicht. Mir fällt keine ein gerade, leider.
Okay.
Irgendwie schade eigentlich. Ich hätte jetzt mal so eine, die auch zu meinem, also zu dem Körper, den ich auch heiß finde, dann irgendwie dazu passt. Aber irgendwie fällt mir keine an. Ja, ich finde ja im Grunde, wenn man jetzt mal so von heute, ich finde ja viele der Curvy Supermodels mega scharf auf jeden Fall.
Okay.
Ja, voll, finde ich super.
Hast du da irgendwelche Namen?
Oder? Leider nicht. Aber die meisten finde ich da irgendwie scharf. Ich mag das ja etwas mehr, aber noch so in Shape. Ich sage ja immer ganz leicht angefettet, aber noch so in Shape. Aber ist natürlich jetzt auch nichts, womit man zu einer Frau gehen soll. Hey, du gefällst mir, du bist ganz leicht angefettet.
Das also so mag ich so mein Schnitzel auch, ja.
Ja, genau. Genau.
Oh Gott. Nee,
ja, das ist sehr lustig.
Hinterher heißt es Laura objektifiziert und oh Gott.
Was sollen die Leute dann über mich sagen? Aber ich bin ja auch kein Sexualpädagoge.
Ja.
Von daher, ich darf mir mehr erlauben, glaube ich.
Ja,
nee, aber ich finde es toll. toll, wenn Frauen ein bisschen mehr haben und das auch noch so in der Waage ist. Also wenn das dann auch obenrum dann auch passt zu unten und so. Und also wenn es dann auch etwas mehr ist oben, genau, finde ich halt gut. Ne? Und noch so eine Taille irgendwie und der Hintern darf auch ein bisschen breiter sein, finde ich auch super. Ich glaube, ich habe da so eine Art Neandertaler-Gen. Ich glaube, ist das nicht mal Neandertaler, dass Männer früher dann auf ein bisschen mehr standen, weil diese Frauen den die Kinder durchbringen können und Zugang zu Nahrung haben?
Eventuell vielleicht sowas. Also ich weiß, dass es irgendwie im Mittelalter, glaube ich, oder so, war, glaube ich, auch völlig das, also ne, Schönheitsideale sind halt wandelbar, völlig war ja, quasi das Schönheitsideal, weil es halt für Wohlstand
50ern stand. War das ja auch noch so.
Okay.
So ein bisschen, wenn man in den 50ern mal die Playboy-Zeitungen anguckt, dann sind da auch öfter mal welche drin, die etwas mehr haben. Finde ich super. Aber ein Anmachspruch ist dann halt auch nicht gut, wenn man sagt, hör mal, du gefällst mir, du hast Zugang zu Nahrung. Das wäre auch ein geiler, du hast aber auch Zugang zu Nahrung, du.
Vernasch dich gleich mal anders.
Ah, nicht schlecht. Naja, sehr schön. Ich habe auch viele Leute um mich, die wirklich dann nur auf diese Frauen stehen, die so ein bisschen in der Zeitung sind, also so dieses Schönheitsideal, genau, Horror finde ich das ja, aber da kenne ich durchaus Menschen, die davon so ein bisschen die da halt angefixt sind und die mit etwas mehr überhaupt nichts anfangen können, aber dann sage ich immer, gut, bleibt mehr für mich übrig.
Ja. Ja. Und natürlich zählt das Gesamtpaket.
Total. Und wenn,
ich denke mal, das ist klar.
Voll.
Klar sein.
Wenn eine um die Ecke kommt, die so cool ist, also man sagt ja immer, ich habe den Geschmack oder nur blond oder groß, klein. Man hat ja, jeder sagt das ja, jeder hat ja so den Style, auf den er steht. Aber man sollte immer, und ich bin es auch, immer offen sein, wenn eine um die Ecke kommt, die super ist und dann eben nicht dem körperlichen Ideal entspricht. Weil, wenn man mal ehrlich ist, so wie man das will, ist es doch eh nicht. Also oftmals.
Die Traumperson gibt es halt nicht.
Und das ist
auch okay so.
Ja, eben.
Oder man entdeckt vielleicht auch an einer anderen Person gewisse Dinge, wo man merkt, oh shit, ich wusste gar nicht, dass ich sowas mega toll finde oder mega anziehend finde. Ist ja immer super, wenn man sich irgendwie von seinem Gegenüber überraschen lassen kann. Ja. Das auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Man sollte da einfach offen sein. Ne? Also alles andere wäre ja auch blöd. Und das hat die Evolution auch, glaube ich, so eingestellt, damit dass man nicht einen Style hat, sondern sonst wäre die Menschheit ja auch schon ausgestorben.
Genau.
Wahrscheinlich. Also schon alles sehr schlau von der Evolution.
Schon, auf jeden Fall.
Wahnsinn. Aber wir sind natürlich auch in vielerlei Hinsicht auch Sklave davon und können uns unserem Trieb nicht, weißt du, man kann ja nicht sagen, ich schalte den jetzt mal aus. Das ist manchmal auch schade. Das würde ich extrem gerne mal können.
Das ist auch wieder eine Büchse der Pandora, die ich jetzt gerne tatsächlich lieber zulassen.
Man kann das trainieren, wahrscheinlich den zu beherrschen, also den Trieb so ein bisschen so einigermaßen unter Kontrolle haben, wahrscheinlich, aber man kann sich ihm, glaube ich, nie 100% entziehen.
Es gibt halt Theorien, wo halt gesagt wird, oder wo gesagt wird, dass Sexualität an sich, ist ja auch die Frage, was versteht man unter Trieb? Was bedeutet Trieb? Ne, heißt, also Hunger ist ja auch in gewisser Weise ein Trieb.
Total,
ist ja auch,
klar.
Ist auch wichtig. Du musst ja essen, sonst stirbst du.
Genau.
Aber wenn du dein ganzes Leben lang keinen Sex hast, stirbst du nicht.
Stirbst du nicht, aber der Trieb ist eben da, um die Spezies zu erhalten.
Man muss das nochmal ein bisschen anders dann betrachten quasi. Also, weil es gibt ja dann noch Personen, die dann quasi den Trieb vielleicht nutzen, um vielleicht auch sexuelle Gewalt zu legitimieren, weil von wegen, das ist halt mein Sexualtrieb.
Ja, das geht ja nicht, das ist Horror. Ja, sowas geht natürlich überhaupt nicht.
Genau.
Also da ist ja wohl ganz klar.
Und deshalb, da muss man dann so ein bisschen differenzieren und auch vielleicht so überlegen, okay, was bedeutet Trieb? Was heißt das jetzt? Weil ich kann schon nachvollziehen, dass du sagst, yo, Trieb. Und klar, für mich persönlich fühlt es sich auch anders an, wenn ich lange keinen Sex hatte oder irgendwie mal sexuell aktiv war. Dann ist das für mich klar, reagiere ich vielleicht auch sensibler auf bestimmte Reize, so, okay, ja, ist klar soweit. Aber das ist dann halt wieder so dieses Thema, welche Kategorien machen einen Trieb aus? Also es ist immer
Ich meinte gerade den ganz harmlosen normalen Trieb, dass man nach ein paar Tagen denkt, oh, jetzt muss man wieder was, also sowas halt, ne? Und das ist manchmal so, ich denke mir manchmal, oh, wenn das nicht wäre, wäre es so einfach. Ich würde den gerne mal eine Zeit lang ausstellen, um einfach auch mehr zu arbeiten oder mehr anders. Es nimmt ja auch schon Zeit weg in unserem
In gewisser
Leben.
Weise,
das ist, ja. Das ist schon so. Ne?
Aber es hat ja auch positive Effekte, ja, sich mal einen von der Pammel zu wählen, von wegen Entspannung, auf andere Gedanken kommen, ja, vielleicht auch sich mal mit sich selbst auseinandersetzen und man nicht die ganze Zeit gucken, oh, wer hat mir denn jetzt geschrieben oder so. Sowas
ja,
halt.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ja. Interessant. Ist, glaube ich, mein erstes Interview genau nur über so ein Thema oder dieses Themenspektrum. Witzig.